Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über mobile Robotik, speziell in Deutschland. Wir reden über verschiedenste Aspekte, unter anderem darüber, warum wir oft mit der Produktion nicht mehr wettbewerbsfähig sind, was man dagegen tun kann, über die Rolle der Automatisierung und vor allem der Investments in die Automatisierung werden wir reden. Und wir werden uns verschiedene Use Cases zur mobilen Robotik anschauen. Wir werden darüber reden, was rechnet sich. Wir werden aber auch darüber reden, wo sind gerade richtig spannende Innovationen rund um die AGVs, AMRs und natürlich auch die Software am Entstehen. Wir reden dabei über die deutschen Technologieanbieter im globalen Wettbewerb, auch mit Asien und speziell China. Und werden zum Abschluss auch darüber reden, ob es da eine Konsolidierung am Robotik und speziell am mobilen Robotikmarkt gibt. Über all diese Themen rede ich heute mit Helmut Schmidt. Er ist Robotikexperte, Startup-Berater, Robotik-Investor und Manager und aktuell unter anderem in der Rolle als Chief Commercial Officer bei Felix, das ist ein Startup mit einem Doppelkufensystem für den Palettentransport. Er ist daneben auch noch Podcast-Host, was mich persönlich auch sehr freut, im Podcast Robotik in der Industrie zusammen mit Robert Weber. Und er ist langjähriger Manager in Robotik- und Intralogistikunternehmen, unter anderem ehemals Geschäftsführer bei Universal Robots, Franka America, Agilox und noch ein paar anderen. Und er ist aktuell auch Vorstand im Deutschen Robotikverband und Vorstandsmitglied im VDMA für den Fachbereich Robotik und Automatisierung. Und heute jetzt hier zu Gast. Hallo Helmut, willkommen im Podcast.
Ich grüße euch. Schöne Grüße aus München.
Ich möchte mit dir zum Start über das ganze Thema Wettbewerbsfähigkeit reden von den produzierenden Unternehmen. Wie siehst du da die wirtschaftliche Lage aktuell in Deutschland?
Ich würde es zweiteilig sehen. Auf der einen Seite die wirtschaftliche Lage, die Situation an und für sich, man braucht nur die Zeitung aufnehmen und lesen, ist relativ schlecht, insbesondere wenn man Automobil- und Maschinenbau anschaut, ist ein bisschen weniger schlecht, wenn man andere Industrien, Pharma, Medizin schweift. Nichtsdestotrotz, nur weil es der Industrie schlecht geht, haben wir nach wie vor tolle Technologien, tolle Unternehmen, tolle Startups, die genau Produkte anbieten, um dort zu unterstützen. Und da trifft auf der einen Seite etwas maue oder schwache Industrie mit vielleicht auch wenig Investmentbereitschaft und Begeisterung und Mut zusammen. Und ich glaube, das wird wichtig sein, sowohl für die Unternehmen, um den Vorsprung zu halten, auch Relokalisierung zurückzuholen. Wir kriegen ja auch hoffentlich jetzt das Thema Strom ab Januar, wie man kürzlich gelesen hat, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber am Ende, wenn wir nicht investieren in unsere tollen deutschen Unternehmen und Startups, dann bringt das alles nichts.
Also würde ich sagen, Produktionstechnologie, das können wir nach wie vor, aber wir müssen gucken, dass wir in der Produktion selber wettbewerbsfähig bleiben und da entsprechend investieren. Würdest du nicht sagen, am Ende ist es viel wichtiger, schlanke Prozesse zu haben? Also das ist sowas, was ich auch immer wieder gerne sage, beschäftigt euch mit den Prozessen, macht die schlank. Oder würdest du sagen, die Investments in die Automatisierung sind eigentlich entscheidender?
Der Prozess per se ist natürlich super wichtig. Ich kann nicht sagen, Mitarbeiter raus, Roboter rein und alles läuft wieder weiter. Das heißt, sobald man automatisiert, und es ist vollkommen egal, ob ich über mobile Robotik, stationäre Robotik oder Automatisierung rede, muss ich mir den Prozess anschauen und sagen, ist dieser Prozess überhaupt automatisierbar, ja oder nein? Meistens muss man den Prozess anpassen und dann kann man automatisieren. Und was ich auch immer sage, ist, Leute, automatisiert doch die Prozesse, die schnell und einfach funktionieren. Und nicht die Ivory Tower, wo ihr die größten Probleme und die größten Herausforderungen habt. Denn die sind teuer, die dauern lang und in der Regel hat man keinen ROI. Was meine ich damit? In der Produktion per se sind wir gut aufgestellt. Die produzierende Industrie ist gut aufgestellt. Aber wir haben teilweise auch gute Prozesse. Aber diese Prozesse, glaube ich, können wir mit Robotik und Automatisierung einfach noch verbessern.
Ja, würdest du sagen, Unternehmen, die jetzt nicht in Automatisierung investieren, die haben keine Chance, wettbewerbsfähig zu sein? Würdest du so weit gehen?
Also wenn ich jetzt hochdiffizile Handlingstätigkeiten haben, möchte ich das vielleicht ausnehmen. Aber wir haben Fachkräftemangel, wir haben demografischen Mangel, wir haben die Kostenthema, wir haben Krankheit, wir haben Urlaub, wir haben Leute, die nur noch 10 Stunden arbeiten wollen, überspitzt dargestellt. Ich bin absolut davon überzeugt, ohne Robotik und ohne Automatisierung ist der Industriestandort Deutschland nicht zu halten. Die einen oder anderen reden ja über Deindustrialisierung. Wenn ich das Wort, und jetzt setze ich den Robotikverband Hut auf, wenn ich das Wort nur höre, wird mir schummrig. Das ist das Rückgrat der deutschen Gesellschaft. Das ist der Rückgrat unseres Reichtums und unseres Wohlstandes. Wenn wir nicht investieren, wenn die Produktion abwandert, und sie muss ja auch nur abwandern, dann haben wir ein Problem. Also ich bin absolut der Meinung, ohne Robotik, ohne Automatisierung, am produzierende Unternehmen in Deutschland, und da rede ich auch über Handwerk, über Dienstleistungen, über Industrie, keine Chance.
Okay, ja, klare Aussage, und ich entnehme der Aussage aber auch, es ist noch nicht zu spät.
Um Himmels Willen, nein, es ist noch überhaupt nicht zu spät. Zum einen, weil wir über die komplette Bandbreite Top-Unternehmen, Top-Lösungen, Top-Angebote haben. Und weil wir mit der deutschen Mittelstand, sogenannten Hidden Champions, sind überall noch vorne mit dabei. Teilweise verlieren wir in den ein oder anderen Branchen den Anschluss. Wir sind super aufgestellt. Aber wenn man links und rechts und insbesondere nach Asien schaut, die Jungs geben Gas. Und deswegen, nein, der Zug ist überhaupt nicht abgefahren. Aber ich glaube, die Unternehmer, klein oder groß, brauchen Mut. Die wirtschaftliche Lage ist mir natürlich bewusst, die wir haben. Aber es gibt ja auch einen Morgen und einen Übermorgen. Und ich sage immer, wenn man heute nicht vorbereitet ist und es geht morgen los, dann haben wir ein Problem.
Ja, okay. Ja, das kann ich bestätigen. Du hast jetzt vorhin davon geredet, man soll dort investieren, wo es auch einfach ist und schnell einen Benefit gibt. Was ist denn so ein ROI, wo du sagst, da würdest du in Automatisierung investieren?
Ich würde mal sagen, ein ROI bis zu 2 Jahren rechnet sich, also 12, 15, 18 Monate, maximal 24 Monate. Das ist natürlich ein sehr schneller ROI, insbesondere wenn man dann sagt, okay, ich automatisiere in einem 1-, 2- oder 3-Schichtbetrieb. Meistens Automatisierung in einem 3-Schichtbetrieb bin ich tatsächlich runter zwischen 12 und 15 Monate. Einschichtbetrieb kann es vielleicht 24 Monate und etwas länger sein. Aber auch nur dann, wenn man auf die etwas einfachere Automatisierung geht. Ich sage immer Do-it-yourself oder Plug-and-Play-Themen, um auf diesen ROI zu kommen. Ich glaube, das ist eine Größenordnung, gerade für den Mittelstand, bis zu 2 Jahren, der sich sehr einfach rechnen, überschaubar und kalkulieren lassen kann.
Ja, okay, also wenn man in 2 Jahren das Geld wieder hat, ne, das ist wirklich, ich finde das sogar ein relativ kurzer Zeitraum.
Absolut.
Da darf man auch mutiger sein und, glaube ich, in längere Zeitraum auch investieren, aber in der aktuellen Zeit ist das vielleicht wahrscheinlich eine ganz realistische Einschätzung.
Ja, absolut. Aber ich meine damit, wenn man Automatisierung zwischen 60 und 200.000 Euro, also das sagen wir mal einfache AGV-Lösungen, einfache Palettierzellen, einfache End-of-Line-Palettierung oder Pinpicking. Da ist man ungefähr in dieser Größenordnung. Und wenn ich dann, sagen wir mal, eine 3-Schicht-Betrieb, 3 Mitarbeiter oder 2-Schicht-Betrieb dagegen rechne, ist man einfach so. Also ich rede jetzt nicht auf Vollautomatisierung, 3 Millionen Euro Invest und mehr. Da dauert es natürlich etwas länger. Und deswegen die Empfehlung, startet dort, wo es einfach ist. Dort, wo ihr seht, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach monotone Handlingstätigkeiten haben, monoton Ware von A nach B transportieren. Auf der einen Seite finden die Unternehmen keine Mitarbeiter, die vielleicht die Qualitätsausgangskontrolle machen, und auf der anderen Seite die Leute, die monotone Jobs schieben. Das heißt, Fortbildung, Weiterbildung, Umpositionierung, diese einfachen Handlingstätigkeiten. Und da ist in der Regel der ROI relativ schnell. Und das wäre meine Empfehlung und auch meine Erfahrung, die ich sehe, wenn ich mit den Leuten rede.
Okay, also das wären so klassische Bereiche für dich, wo du sagst, das sind etablierte Systeme, ja, die kann ich, du hast Plug and Play gesagt, relativ einfach am Markt kaufen und installieren oder hier anschließen, in Anführungszeichen.
Absolut. Ich meine, das ist einer der Erfolgsrezepte aller Cobot-Hersteller auf der einen Seite. Die sind entweder maschinenbeladen, palettieren, depalieren, Pinpicking, einfache Geschichten, schweißen, komplette Schweißzellen mittlerweile Plug and Play reinbekommen. Oder eben die manuellen Transporttätigkeiten, Karton, Palette, Ware, einfach von A nach B zu transportieren, was ich heute entweder Handhubwagen oder Stapler mache. Also wirklich die einfachen Themen am Anfang der Maschine, am Ende der Maschine und dann am Weg dorthin. Mhm. Das ist das Erfolgsrezept. Deswegen gibt es ja immer mehr Cobot-Hersteller, die an das Thema rangehen. Gott sei Dank ist dort die letzten 10 Jahre haben sich die Unternehmer dem Thema der Robotik, der Cobots geöffnet. Und dasselbe sieht man sukzessive jetzt halt auch auf der mobilen Robotik. Aber eben nicht mit diesen Ivory Tower Hochkomplex Themen, die dann irgendwo verschwinden. Weil das bringt ja auch nichts. Also das muss schon einen Nutzen haben.
Ja. Du hast jetzt mobile Robotik angesprochen, hast gesagt, da sind wir jetzt auch so langsam, oder ich weiß nicht mehr ganz genau deine Formulierung. Ich meine, wenn man jetzt so auf die großen Messen geht, ja, da sieht man ja, ist ja verrückt, wie viele Anbieter von AMRs und AGVs oder wie auch immer man sie nennt, da mittlerweile sind. Wenn ich jetzt aber in die Fabriken schaue, und ich rede jetzt gerade auch von mittelständischen Unternehmen, da ist zumindest mein Eindruck, dass ich da noch relativ wenig sehe. Wie siehst du das beim Einsatz von mobiler Robotik bei produzierenden Unternehmen in Deutschland?
Ja, also der Einsatz der mobilen Robotik tut sich tatsächlich schwer. Auf der einen Seite, ich glaube, wir haben 200, vielleicht sogar mittlerweile 300 Marktteilnehmer, die mit unterschiedlichen mobilen Roboterlösungen versuchen, Fuß zu fassen. Und ich rede jetzt sowohl auf der industriellen, also sagen wir Produktionsautomatisierung oder natürlich auch im Lager. Aber wenn man hingeht, ist das der Bereich, der noch am wenigsten automatisiert ist. Ich habe die letzten Jahre immer geschimpft, die Cobots, die haben maximal 8-9% Ausstattungsquote und 90% kann man noch automatisieren. In der mobilen Robotik sage ich, da sind wir wahrscheinlich bei 2-3%. Also wahnsinnig.
Also das ist meine Wahrnehmung.
Genau, also das ist Potenzial auf der einen Seite noch deutlich größer, das ist das Schöne, deswegen gibt es so viele Marktteilnehmer. Aber was tatsächlich heute umgesetzt wird, entweder ist das Verständnis noch nicht da, was man heute machen kann, oder man geht erst auf die Robotik in der Produktion, also die Maschinen beladen. Also da ist das Potenzial groß, Lösungen sind super, aber genau was du gesagt hast, dort fehlt es noch vorne und hinten und das sind die am wenigsten automatisierten Bereiche und eher noch im Lager wie in der Produktion. Also,
Produktionsversorgung. Logistik, dann,
ja. Genau, Produktionsversorgung, Produktionslogistik. Dort beginnt man mittlerweile etwas zu investieren. Die Produktioner, die Produktionsleiter, das sind in der Regel auch die Geld verdienen und mehr Budget haben. Und die Logistiker, ohne ihnen zu nahe zu treten, das ist auch mein Hauptklientel unter anderem, die haben immer Schwierigkeiten. Die sitzen auch meistens nicht in den Fancy-Teilen, die sitzen mittendrin, sind immer hinten dran. Aber genau dort kann man Geld sparen. Da, glaube ich, geht noch ganz viel Potenzial.
Okay. Ja, du hast jetzt gesagt, in den Fabriken und auch in der Logistik sehen wir da noch relativ wenig mobile Robotik, ist ein großes Potenzial und du hast ganz beiläufig gesagt, naja, die Produkte sind top, ja. Also ist das wirklich so? Ich weiß, du bist im Robotikverband, ja, aber also, oder braucht es da auch noch ein bisschen Technologie, dass wir da nochmal einen Schritt weiterkommen? Wie schätzt du das aktuell ein, wenn wir jetzt so das Thema mobile Robotik gerade in Deutschland anschauen?
Vielleicht einen guten Vergleich zu den Cobots. Die Cobots waren erfolgreich, weil die Usability top war, nicht weil ich einen Roboterarm hatte, sondern die meisten. Also einfache Bedienungsoberfläche, einfaches Handling, einfaches Teaching. Und denselben Vergleich würde ich jetzt bei der mobilen Robotik senden. Die Plattform des Roboters, Unterflurfahrzeuge oder Gabelfahrzeuge, die Hardware per se, die ist top, die ist ausgereift, die ist super. Die Unterscheidung ist heute auch in der Bedienungsfreundlichkeit, in der Inbetriebnahme. Wie schnell kann ich die Karte erstellen? Wie schnell kriege ich den Roboter in die Prozesse? Und wie schnell kann ich ausrollen? Und da gibt es natürlich schon noch Unterschiede Richtung Plug and Play. Es gibt ein paar, die sind dort sehr, sehr gut. Und das muss man aber auch sagen, die Komplexität in der Logistik ist halt auch deutlich größer wie bei einem Roboterarm. Komplexität meine ich jetzt, hat dynamisches Umfeld. Also maschinenbeladen habe ich immer dasselbe rein, raus. Aber Waretransport, da habe ich Menschen, da habe ich Gabelstapler, da habe ich andere Prozesse, da habe ich hochdynamisches Umfeld. Die Ware steht heute hier, morgen steht sie da. Also ich habe gelernt, die mobile Robotik ist deutlich komplexer und deutlich anspruchsvoller wie die stationäre aufgrund des dynamischen Umfelds. Und für das dynamische Umfeld ist eben dann genau das Thema der Usability, der Inbetriebnahme, der Schnelligkeit key. Und da gibt es schon noch Themen. Und ich würde sagen, wenn wir besser werden können oder die Unternehmen, ist es genau dort. Und da spart der Kunde natürlich auch die meisten Kosten.
Ja, klar. Und wenn man sich anguckt, so eine Integration von so einer Lösung, da ist natürlich auch ein Part ist die Anschaffung, ne, und der andere Part ist das Ganze drumherum, was irgendwo notwendig ist. Und das unterstreicht ja auch nochmal das, was du jetzt gesagt hast. Da.
Genau.
Ich würde jetzt mit dir gerne ein bisschen über die Anwendungsfälle in der mobilen Robotik reden, weil man redet immer gerne über mobile Robotik und das sind ja aber ganz verschiedene Use Cases, die eigentlich dahinter sind. Und lass uns mal nicht mit den innovativen Sachen starten, sondern mit denen, die einfach, ich sag jetzt mal Brot und Butter, also das, was wirklich funktioniert und ähnlich mit den Beispielen, die du vorher schon gebracht hast, allgemein aus der Robotik, die man auch relativ schnell und einfach bei sich in der Produktion, in der Logistik entsprechend umsetzen kann. Was würdest du sagen, was sind da so die stärksten Use Cases, wo man relativ bedenkenlos sagen kann, das setzt man um?
Also ich würde sagen, die einfachste Umsetzung ist tatsächlich Materialtransport an die Maschine. Was meine ich damit? Ich habe eine Drehmaschine, eine Fräsmaschine, die muss ich mit irgendeiner Art und Weise beladen. Und um sie zu beladen, brauche ich Material. Das Material kommt in der Regel aus dem Lager. Das heißt, sie steht auf einer Palette, wird heute manuell oder meistens manuell, weil Stapler kann in der Produktion nicht fahren, wird manuell mit dem Handhubwagen von A nach B transportiert, wird bereitgestellt und dann wird die Maschine beladen. Oder ich lade meinen LKW aus, im Umschlagblatt wird manuell irgendwo vors Lager, noch nicht ins Hochregallager vertragen. Also typischer A nach X Standardtransport, einfache Wege, sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.
Und speziell für Paletten würdest du sagen, das ist was etabliert ist. Es gibt ja auch verschiedene Ansätze mit KLTs, mit Paletten, Unterfahrer, FTS, sag ich jetzt mal, ja.
Genau. Es gibt natürlich unterschiedliche Ladungsträger. Alles, was bodengebunden ist, sind die typischen Gabelfahrzeuge ideal. Das heißt, Gabelstapler, Handhubwagen oder eben autonomes AGV oder AMA. Oder die Unterflurfahrzeuge, die Turtle Robots, die ein bisschen flacher sind, ist entweder die Palette geht es nicht, weil die muss ich aufbocken, aber mit anderen Themen kann ich natürlich unterfahren. Also das sind eigentlich die beiden häufigsten Einsatzgebiete und die Unterfahrroboter, insbesondere in der Warehouse-Logistik. Wenn du dir heute so ein Amazon-Lager anschaust, da fahren ja schon Tausende rum. Der ist tatsächlich eine absolute Ausnahme und der hat das hervorragend umgesetzt. Aber da sieht man, dass die Technologie funktioniert. Die haben ja auch ihren eigenen Roboter im Einsatz. Aber genau diese Produkte gibt es überall und das ist natürlich hervorragend einfach machbar.
Okay, also vereinfacht gesagt, Unterfahrsysteme und Palettensysteme, das sind eigentlich so die, wo man sagen kann, klassischer Transport A nach B, das funktioniert sehr etabliert und rechnet sich dann auch.
Genau, und einzigste Einschränkung würde ich noch machen, Einbindung, weil du vorher über Prozesse gesprochen hast, Einbindung in Schnittstellen und Prozesse. Das heißt, der Prozess an und für sich ist immer einfach, aber jetzt habe ich 27 Rolltore, jetzt habe ich 27 unterschiedliche ERP- und WMS-Systeme, ich habe Brandschutztore, ich habe weiß der Teufel für Hindernisse und da kann plötzlich ein einfacher A nach X-Transport super kompliziert werden. Und ich meine, der Transport sollte einfach sein, aber auch die Anforderung an die Schnittstellen, an das Schnittstellenmanagement, erstmal einfach starten. Denn da ist dann das Thema Usability, Interfaces, da kann's komplex werden. Und das eben auch im Hinterkopf haben. Also das starten, wo man heute der Mensch oder der Arbeiter auch relativ einfach interagiert mit seinen Schnittstellen.
Okay, also das heißt im einfachsten Fall, auch wenn wir zum Beispiel die IT-seitige Schnittstelle betrachten, dass man einfach einen Knopf drückt und dann kommt das verwahrlose Transportsysteme.
Dass man entweder einen Knopf drückt, man hat ja heute die meisten Rolltore, muss ich heute ziehen, ich habe keine Kontakte. Ja, ein Roboter kann halt einfach nicht an einem Rolltor ziehen. Dann entweder ist das Rolltor offen oder du hast Sensorik. Also das sind die ersten Hindernisse. Roboter steht davor, ja, ziehen kann ich halt einfach nicht wie der Mensch. Muss ich schon lösen. Und das ist dann ein Thema, um auf deinen Prozesse zu optimieren. Das ist eine Prozessoptimierung, die aber auch dann den Leuten und den Menschen hilft.
Naja, genau. Also da merkt man halt jetzt schon, da wird dann schnell ein einfacher, vermeintlich genau. Einfacher Anwendungsfall dann doch komplex. Ja? Und genau. Spätestens dann, wenn es um Integration dann in diverse MES- und ERP-Systeme geht oder WMS-Systeme, dann...
Genau, damit es wirklich einfach, wie gesagt, einfach ein Taster, Schalter oder ein Signal von einer Maschine. Maschine ist fertig, gibt Signal, bitte wegtransportieren. Das sind die einfachsten Themen. AGV kommt, bekommt das Signal und transportiert es weg. Klar, der Komplexität sind Tür und Tor geöffnet, wenn man es möchte. Aber einfach starten, bitte.
Okay, super. Jetzt haben wir so die vermeintlich einfachen Anwendungsfälle, die sich auch relativ schnell rechnen. Und ich glaube, das ist das, wo wir dann auch in dem Bereich sind, unter 2 Jahren absolut möglich. Also Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, wenn man jetzt den ROI anbetrachtet. Jetzt möchte ich mit dir aber auch über innovative Anwendungsfälle reden, weil das ist ja auch spannend und da bist du ja auch bestens vernetzt. Wo siehst du in der mobilen Robotik gerade so die spannenden Innovationsfelder, wo du sagst, hey, da ist gerade, das sind spannende Innovationen am Markt und da ist richtig Potenzial dahinter?
Ich würde sagen, es ist zweischneidig. Wir haben ja gerade gesprochen, es gibt die Standard bodengeführte Fahrzeuge, Gabelfahrzeuge beziehungsweise auch Unterflurfahrzeuge. Was man mehr und mehr heute sieht, ist das Verbinden zwischen Roboter
und mobiler Plattform. Also Roboterarm meinst du dann quasi, Cobot?
Roboterarm, Cobot, Roboter auf einer mobilen Plattform. Das ist tatsächlich gerade ob es ein Hype ist, weiß ich nicht, aber es ist, also fast alle mobilen Roboterhersteller versuchen einen Roboterarm auf die mobile Plattform zu setzen oder umgekehrt, die Roboterarmhersteller versuchen eine Unterflurplattform zu haben. Hört sich per se erstmal sinnvoll an. Wir haben ja vorher über das typische Thema Maschinen beladen gesprochen. Also stell dir vor, ich fahre also theoretisch mit meinem AGV meine Maschinenbeladung drauf und automatisch belade ich dann mit dem Roboterarm die Thematik. Geschichte ist Flexibilität und Mobilität. Ich glaube, dort muss sich's noch beweisen, ob das funktioniert, denn eigentlich ist das die Vorstufe zu einem humanoiden Roboter. Fahren und greifen, der Roboter oder ein humanoider Roboter, je nachdem, ob er fährt oder fährt, geht er schon ein bisschen in die Richtung, hat er dann 2 Arme und nicht einen Arm. Also das findet gerade, das
da,
findet
da hätte gerade ich eine Rückfrage dazu, eine Zeit gleich statt. Was siehst du da kritisch? Ja, also siehst du den Use Case kritisch, so nach dem Motto, das brauchen wir gar nicht? Oder siehst du es kritisch technologisch, dass es klappt?
Technologisch klappt es auf jeden Fall. Kritisch sehe ich eher die Thematik des ROIs, denn wenn die mobile Plattform als Beispiel vor der Maschine steht, dann arbeitet der Roboter und die mobile Plattform kostet einen Preis X, sagen wir mal 50%, die steht halt einfach da und kann nicht weiter arbeiten. Oder umgekehrt, die mobile Plattform fährt, dann kann der Roboter halt seine Tätigkeit nicht tun. Habe ich jetzt halt einen mobilen Plattform, die kann permanent von A nach B fahren und der Roboter kann permanent die Maschine bestarten und ich kann wahrscheinlich meine Produktivität erhöhen. Was anderes ist es, wenn ich 5 Maschinen gleichzeitig fahre und ich fahre wie so einen Milkran. Aber die meisten Themen sind ja an eine Maschine beladen, hinfahren. Also da muss man sich den Use Case genau anschauen. Technologisch machbar, tolle Idee. Meine Frage ist eher hinsichtlich, rechnet sich der ROI dahinter? Also und das am Ende muss es wirtschaftlich sinnvoll sein.
Ja, ich meine, wenn ich mir im besten Fall 4 Arme spare, weil ich einen habe, der immer zu allen 5 Maschinen hinfahren kann, dann könnte es durchaus spannend sein. Ne? Also das ist, ja.
Genau, also wenn das wie so ein Milkrun ist, dann mag's funktionieren. Die Erfahrung ist meistens, er steht dann eben an der Maschine, belädt zu 100%, fährt zurück, holt die neue Ware. Aber das muss man sich anschauen. Auf jeden Fall findet dort genau heute ein Trend und eine Entwicklung statt, die ich spannend und interessant finde, technologisch gesehen, wirtschaftlich.
Okay, nachvollziehbar. Dann wolltest du jetzt noch was Zweites sagen, da hatte ich dich gebremst.
Genau, und das Zweite ist, die meisten Produktionen sind ja, oder Produktionslogistik findet im typischen Brownfield statt. Und ich habe am Anfang gesagt, Brownfield, was ist nicht möglich? In der Regel kommst du mit einem Brownfield, mit dem Gabelstapler, nicht an deine Maschinen, weil du schmale Gänge hast. Du machst es mit dem Handhubwagen. Und dort kommt im Moment technologisch dieses Doppelkufensystem zum Einsatz, das ursprünglich schon einmal das System oder die Idee dahinter gibt es schon etwas länger. Felix hat das jetzt erstmalig auf der Logimat industriell vorgestellt, umgesetzt. Und damit hat man im Prinzip den kleinstmöglichen Footprint, also die Größe einer Europalette. Du kannst dich am Stand drehen, du kannst schmale Gänge 1,20 Meter, 1,40 Meter durchfahren. Und das ist, glaube ich, ist technologisch der nächste Schritt, wo man insbesondere den A nach X Transport hat. Und ich habe auch angesprochen, die humanoiden Roboter als die Königsdisziplin, die im Moment gehypt wird. Allerdings sind die jetzt halt nicht im mobilen Robotik zu Hause. Aber ich glaube, Brownfield, schmale Themen und mit den Kufen, die haben ja kein Gegengewicht. Das heißt, die Idee ist ja eigentlich, Conveyor, Paletten oder jegliche Ladungsträger zu unterfahren, wie so ein First-In, First-Out. Und final, die ganze Industrie wartet drauf, mit einem Schwarm die LKW-Beladung und Entladung. Und dann sind wir wieder in der Intralogistik beim Warehouse und dann wäre man ein Game-Changer. Aber da ist noch ein Weg hin. Aber das zeigt die Innovation, wo es hingeht. Also wir müssen in den LKW irgendwann rein oder die Industrie. Der Fahrer braucht, keine Ahnung, 50 Minuten zum Be- oder Entladen der Zeit. Das ist für einen Fahrer oder für einen Spediteur, für einen Logistiker tote Zeit. Und wenn man das automatisiert bekommt, dazu gibt es ja schon die unterschiedlichsten Lösungen, und die Zeit runterbekommt, da ist zumindest den Spediteuren, den großen Lagern wirklich geholfen.
Ja. Ja, aber das zeigt ja auch wieder das Thema Schnittstellen, ja. Also absolut. Ganz nah an die Produktion ran, da wo es eng ist, im Bestand, ja. Und aber dann auch bis in den LKW. Ich meine, jede Fabrik muss am Ende ihre Produkte verladen, ja. Also das heißt, absolut. Das ist dann wiederum die Schnittstelle nach außen, wenn man so will. Genau. Und das sind in der Tat die Bereiche, die heute noch sehr, sehr manuell sind. Da hast du 100% recht, ja.
Genau. Und viele reden ja dann von einer End-to-End-Automatisierung, also wirklich vom Anfang bis zum Ende, und Ende ist der LKW bis zur Produktion, und meistens sind wir halt nur in Zwischenbereichen, entweder hochautomatisiertes Hochregallager, hochautomatisierte Automationsmaschinen, Fertigungslinien, aber die Wege dazwischen, die eben noch nicht, und da kann gerade die mobile Robotik zur Maschine und von der Maschine weg eine große Lücke schließen. Da bin ich ein großer Befürworter, aber es ist komplex.
Ja, okay. Was würdest du sagen, ist da die größte Hürde, um das richtig gut zu machen, so ein Use Case?
Die größte Hürde ist das tatsächlich dynamische Umfeld. Es gibt ja ganz viele Startups, die sich ausschließlich auf das Thema Navigation, Kartenerstellung, dynamisches Umfeld gesetzt haben, und das mit Grund, weil das die Komplexität ist.
Also und die Softwareseite, nicht die Hardware, so wie du es am Anfang
gesagt
hast.
Genau, die Softwareseite und dort passiert auch ganz viel, sei es über kameragerichtete Vorhersagen, über KI, jetzt wird ja ganz viel über KI passiert. Was passiert über Sprachmitteilung? Also wir haben ja vorher gesprochen, wo ist die Herausforderung? Inbetriebnahme, Kartierung. Ja, es gibt mittlerweile Sprachmodelle, visuelle Modelle, um das runterzubekommen. Aber da sind wir erst am Anfang, so etwas muss eintrainiert werden, und ein dynamisches Lager muss ich im Prinzip mit jeder Fahrt muss ich die Kartierung aufnehmen, muss es interpretieren oder vielleicht eine Vorhersage treffen. Palette steht heute hier und morgen da. Aber auch der Mensch. Also wir sind ja Der Roboter ist ja ein sicherheitsgerichtetes Thema. Wir haben eine Norm, ich muss stehen bleiben, ich muss ausweichen. Und am besten ist, auch da gibt es Radar, Sensor, alles Mögliche, eine Vorhersage. Was passiert mit dem Menschen, Verkehrsteilnehmer vor mir? Bewegt er sich auf mich zu? Oder also da gewaltig, was dort noch passiert. Und das aber wird alles Software getrieben sein. Und das ist eine der größten Herausforderungen, um es einfach hinzubekommen. Ja. Aber leistbar, machbar, und da arbeiten ganz viele tolle Unternehmen an Lösungen.
Ja, aber es zeigt auch wieder, dass die Bereiche spannend sind, wo halt die Mischung da ist. Ne? Im Lager, wo eher alles automatisiert wird, da ist es dann relativ einfach. Aber in der Produktion, wo halt Mitarbeiter sind, wo vielleicht auch mal der Mülleimer nachher nicht da steht, wo er sonst steht, oder dann doch noch eine Palette manuell geholt wurde, ja, und der Gang dann zu schmal wird oder was auch immer, das ist
absolut.
Da wird es dann richtig interessant. Ja?
Absolut.
Du hast jetzt vor allem auf die Karten und auf dieses dynamische Umfeld angesprochen. Wie siehst du das ganze Thema Flottenmanager? Das war ja auch oder ist immer noch auch ein großes Thema softwareseitig mit der VDA 5050 auch in der Kommunikation. Würdest du sagen, da sind wir technologisch eigentlich gut und das ist abgeschlossen, in Anführungszeichen?
Also ich würde mal sagen, abgeschlossen ist es nicht. Die VDA 5050, an der gearbeitet werden, als ein Haupttreiber ist ja die Automobilindustrie. Ich glaube, es ist gut, dass wir dort eine mögliche Vorgabe und eine Schnittstelle haben. Aber man muss auch ein bisschen realistisch sein. Also was meine ich mit realistisch sein? Wenn ich ein großer Automobiler bin oder Automobilzulieferer und ich habe 100 HEVs, dann macht es Sinn. Der Großteil der Produktionslogistik hat allerdings einen oder zwei Roboter im Einsatz. Vielleicht hat er mal drei. Und dann ist es die Frage, haben sie eigene Prozesse oder unterschiedliche Prozesse? Und sobald sie unterschiedliche Prozesse haben, würde ich sagen, ja, lieber Kunde, du brauchst keinen Flottenmanager, weil dein Prozess ist einfach Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3 und die Roboter fahren und müssen nicht miteinander kommunizieren und in der Regel hast du dort auch keine Interaktion. Also überall dort, wo ich große Kunden habe, wo ich große Flotten habe und das ist nun mal in der Automobil, hat das seine absolute Berechtigung und ist es sinnvoll. Allerdings der KMU, das Herz der deutschen Wirtschaft, glaube ich nicht, dass da ein Unternehmen 100 HEVs im Einsatz hat und parallel dafür andere Themen hat. Deswegen, große Unternehmen, große Flotten, VDA 5050, eine gute Geschichte, wird viel dran gearbeitet, aber die hängen natürlich auch davon ab, wie sich die HEVs und AMA verkaufen. Und die Industrie ist halt heute ein bisschen schwierig, sind meistens Lizenzkostenmodelle. Und wenn ich kein HEV verkaufe, kann ich keine Lizenz verkaufen. Oder andersrum, ich habe 400 Hersteller. Und die müssen ja alle was verkaufen, entweder mit dem eigenen oder mit dem fremden Thema. Also da, glaube ich, wird's ich sehe, der Markt ist dort äußerst schwierig. Also VDA 5050 wird gefordert, ist notwendig, ist eine coole Geschichte. Aber es macht dort Sinn, wo ich wirklich die Anwendung, sprich große Flotten habe und wo ich dann.
Ist der Flottenmanager dann auch wichtig, ja.
Dann ist er wichtig. Oder wenn ich auch die sogenannte Interoperabilität habe, und ich sage nicht nur manuellen Gabelstapler, manuellen Handhubwagen, die muss ich dann mit Sensorik ausstatten, dann kann es auch wieder Sinn machen. Aber die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die muss einfach höher sein.
Genau, also aber das ist ja schon auch das, was du vorhin beschrieben hast, ne? Auch die Integration mit der Umgebung, ob es jetzt ein Tor ist, alles Mögliche, das sind ja gerade auch Themen, mit denen man sich ja da sehr intensiv beschäftigt, weil da ist ja durchaus ein großes Potenzial über so eine Software-Ebene entsprechend dann auch diese ganze Kommunikation immer sicherzustellen.
Die lösen das hervorragend. Ich kann wie Ampelsteuerung, Torsteuerung, also dafür ist es super für die Komplexität, absolut.
Ja, ist spannend. Also es zeigt, dass da auch noch viel Musik ist, was Innovationen anbelangt. Und was ich jetzt richtig spannend finde, ist so ein bisschen auch mal diesen Vergleich zu ziehen. Wir haben da richtig gute Automatisierungsunternehmen, auch Anbieter von AMRs, HEVs, Software auch in dem Kontext. Wie würdest du uns da sehen, speziell jetzt im deutschsprachigen Raum im Vergleich auch zu Asien? Also haben wir da eine Chance im Wettbewerb, was so die Hard- und Software anbelangt?
Also Hardware auf jeden Fall. Und ich nehme jetzt mal lokale Produktionskosten außen vor. Am Ende kostet Hardware natürlich Geld, aber sagen wir mal, technologisch gesehen, Hardware super. Ich glaube, softwaretechnisch sind wir auch gut aufgestellt. Ein großes ist einfach die Stückzahl. Also wenn ich mir einen chinesischen Geek Plus als Beispiel Der verkauft hat seine zigtausend AGVs und AMRs und unsere größten verkaufen zwischen 100 und 400, also meistens nicht vierstellig. Und deswegen technologisch, glaube ich, sind wir auf Augenhöhe. Aber wenn ich einen Faktor 10 verkaufe, meistens auf dem heimischen Markt, dann sind meine Produktion und Investkosten wahrscheinlich 50% günstiger oder 40%, also ein Vielfaches günstiger. Deswegen, ich glaube, technologisch sind wir auf Augenhöhe. Ich glaube sogar, dass wir technologisch vorne dran sind. Das ist nur die Frage, ich habe gesagt, ganz am Anfang, einfache A nach X-Transport. Welche Technologie brauche ich für einfachen A nach X-Transport? Vielleicht fahren wir technologisch runter, fahren die Kosten runter und dann schaffe ich das hin. Und ähnlich wie so eine App, ich brauche neue Features, ich lade meine App runter, zahle dafür und ich kriege neue Capabilities. Und deswegen, auf Augenhöhe sind wir mit Sicherheit. Preislich, Asien per se, das gilt für stationäre Robotik, für mobile Robotik liegt schon was dahinter. Das liegt einfach daran, zum einen, muss man fairerweise auch sagen, viele asiatische Produkte sind gesponsert und unterstützt. E-Mobilität ist das beste Beispiel. Und ich glaube, da wird, und sieht man ja schon, es wird die eine oder andere Konsolidierung stattfinden, sowohl in Asien als auch in Europa über Preis, aber auch über das fehlende Volumen. Aber sowohl in Asien oder wenn man nach USA schaut mit Locus und anderen, gibt's ja auch große Player, die in bestimmten Bereichen unterwegs sind. Technologisch sind wir voll mit dabei. Die Frage wird sein, wie immer, schaffen es die Unternehmen schnell zu skalieren, um 1000 plus Stückzahlen zu bekommen? Also das ist einfach das A und O. Und viele der Hersteller schaffen das halt heute nicht. Und das ist das Problem.
Ja, also das heißt, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen mit Technologien aus dem deutschsprachigen Raum oder auch in Europa, ne, das gilt, glaube ich, für ganz Europa, dann,
ja, absolut.
Dann müssen wir in die Skalierung kommen. Ich meine, das Potenzial ist auch auf dem eigenen Markt ja da, ne, wenn ich dich zu Beginn richtig verstanden habe.
Das Potenzial ist gewaltig. Also ich muss die meisten Startups, klar, habe ich heute vielleicht in USA ein besseres Investitionsumfeld, aber das Potenzial in Europa, ich habe vorher gesagt, vielleicht sind 2-3% automatisiert. Wenn wir uns in Europa, die Deutschen in Deutschland erst einmal anschauen, etablieren, deutsche Technologie, europäische Technologie in Europa. Wir haben so viel Markt und so viel Potenzial, wir müssen uns gar keine Gedanken machen, außerhalb Europas zu verkaufen. Und das ist ein bisschen die Herausforderung. Und das sieht man eben auch, dass sich die ein oder anderen, gerade AGV-Hersteller, heute schwer tun.
Ja.
Weil das Angebot zu groß ist.
Du hast gesagt, ein Schlüssel ist die Skalierung. Was sind denn die größten Hürden, damit diese Skalierung gelingt? Ja?
Also eine, ich würde sagen, es gibt zwei Hürden. Die eine Hürde ist tatsächlich die technische Komplexität des Produktes runterzubekommen. Ich meinte ja Plug and Play, Inbetriebnahme, am besten innerhalb von eines Tages, halben Tages einen Roboter in die Produktion und dann geht es wie am Fließband. Also das ist man heute bei bis zu 5 Tagen, mal mehr, mal weniger, absolut von Hersteller. Also da muss man runterkommen. Das ist die Thematik Nummer 1. Und das zweite ist die Investitionsbereitschaft. Also ich habe ja ganz viele, oder die Unternehmen haben ja ganz viele Prozesse, die sie automatisieren können. Und wenn man den ROI, mit dem wir gestartet haben, von 1,5 bis 2 Jahren und einfache Prozesse liegen drunter, dass ich sage, sprich die deutsche Industrie, muss halt auch einfach investieren. Ich kann nicht immer sagen, mir muss dort geholfen worden, ich brauche Unterstützung dort. Also immer Hilfeschein nützt halt nichts. Deswegen heißt es ja Unternehmer und Unternehmertum, eigene Verantwortung. Klar, wir brauchen politisches Umfeld, wir brauchen vernünftige Konditionen, wir brauchen Preise und Wettbewerb, aber am Ende entscheidet der Unternehmer für sich. Und das ist Investition. Wir müssen investieren. Und dafür haben wir tolle Unternehmen da. Und dann kann das Startup mit dem Unternehmen wachsen und skalieren. Und das, glaube ich, ist das Thema. Die Startups, oder nicht nur die Startups, das Produkt muss einfach werden und die Unternehmer, das Unternehmertum muss investieren.
Ja. Es gibt ja nicht nur die Tech-Unternehmen, also die Hardware- und Software-Anbieter und die produzierenden Unternehmen oder Logistikunternehmen, die dann entsprechend investieren, sondern es gibt ja auch Integratoren. Wie siehst du da die Rolle, auch gerade in der Skalierung?
Also heute sind die Integratoren natürlich super, super wichtig. Aber auf lange Sicht gesehen, und auf lange Sicht gesehen meine ich Skalierung, ist es eine Frage, was der Kunde hat. Also man sieht heute mehr und weniger komplette Fertigungszellen, also eine komplette Schweißzelle, Plug and Play ready. Und dann schafft es auch ein Integrator innerhalb kürzester Zeit beim Kunden eine Integrationszelle, Schweißen, Biegen, was auch immer, zu integrieren. Aber wenn der Integrator mit einer Zelle einfach lang braucht, dann ist der Integrator das Bottleneck. Und dasselbe gilt für die mobile Robotik. Wenn der Integrationsprozess, die Schnittstellen, die Aufwand, die Skartierung viel zu lange ist, dann werden wir nicht skalieren können. Und da ist, und am Markt gibt es viel zu wenige Integratoren. Also alle suchen sich, das ist ja typisch, Roboterhersteller schaut, wo ist der Integrator, von welchem Wettbewerber, kannst du mein Produkt auch noch machen? Das schafft er nicht. Und dann sucht er sich Pinpicking, was ist für mich die beste Lösung? Und deswegen glaube ich, stationär mobil, es muss irgendwann, wenn wir skalieren wollen, Richtung Do-it-yourself gehen. Also ein übertriebenes Beispiel, ich gehe im Baumarkt, hole mir mein Werkzeug und baue zu Hause meinen Schrank zusammen. Und das muss im Prinzip in der mobilen Robotik ähnlich sein. Ich kriege meinen Roboter, ich stelle den hin und er fährt los. Und ich habe meinen Roboterspezialisten bei mir in der Produktion, im Lager, und da fliegt es. Und da kann man skalieren, und das geht ja über Usability.
Ja, und ich glaube, gerade in der mobilen Robotik ist das ja auch absolut realistisch und auch schon
absolut
schon machbar. Genau. Fand es aber auch den Gedanken spannend mit den Integratoren, ne? Also mehr wirklich dann auch noch in Modulen zu denken, da auch gerade für das Thema Plug-and-Play, was du gesagt hast, ne, eigentlich auch Enabler zu sein, da wo es vielleicht heute noch nicht so einfach direkt mit den Produkten geht, da dann was zu bieten als Integrator, um das modular und einfach skalierbar zu machen. Ja.
Genau, absolut. Die Modularität, und die zweite ist natürlich die ganze Sicherheit, Zertifizierung und Risikobeurteilungen. Da haben viele Unternehmer zu Recht Schweißperlen auf der Stirn. Und das ist ein super Geschäftsfeld auch für Integratoren oder für Sicherheitsexperten, um dort zu enablen. Denn am Ende ist es ein Roboter, der muss Normen erfüllen, und das ist manchmal auch ein Bottleneck.
Ja, guter Hinweis, das vergessen viele, bis es dann konkret wird.
Genau.
Super. Du hast jetzt gerade noch ein bisschen angedeutet, dass sich aktuell einige Unternehmen, auch Technologieunternehmen am Markt schwer tun, ne? Ob es jetzt im Bereich Software ist oder auch in der Hardware von den AMRs. Würdest du sagen, dass wir da vor einer Konsolidierung auch in dem mobilen Robotikmarkt stehen?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt über 400 Anbieter.
Im deutschsprachigen weltweit. Weltweit, okay.
Ja. Nee, weltweit. Deutschsprachig wäre ein bisschen auch viel, aber weltweit.
Wobei schon viele aus Deutschland kommen, gefühlt, oder?
Es kommen viele. Also Deutschland ist ein tolles Pflaster. Aber bei 2 oder 3% Ausstattungsquote sind wir einfach zu viele. EK Robotik als Beispiel, tolles Unternehmen, hat ja mittlerweile einen neuen Hafen bei Neura gefunden, und das ist nur ein Beispiel von mehreren. Also es findet eine Konsolidierung statt, sowohl dass Roboterhersteller AGVs mit integrieren, dass man dahinter steht ja auch der Plattformgedanke, mobile Robotik, stationäre Robotik zu verheiraten, und ein paar der kleineren, gerade im Startup-Bereich, die verlieren leider den Markt, weil ihnen die Finanzierung teilweise ausgeht. Dort haben wir Schwierigkeiten, und deswegen es wird eine Konsolidierung stattfinden.
Okay, hast du da so eine Prognose auch für einen Zeitraum? Also, weil das ist ja auch spannend, ne? Wie schnell gelingt jetzt diese Skalierung? Wie schnell ist man jetzt auch in einer Konsolidierung? Ich meine, gleichzeitig passiert ja auch noch viel technologische Innovation, die auch für eine Vielfalt spricht, ne? Also das ist ja gerade so eine Übergangszeit, wenn man das so vielleicht sagen darf, ja?
Genau, es ist eine Übergangszeit, aber man muss fairerweise sagen, die Konsolidierung findet ja statt ausschließlich, weil wenig investiert wird. Sie findet nicht statt, weil die Technologie schlecht ist. Sie findet statt, weil zu wenig investiert wird, und dann die Unternehmen mehr Produkte verkaufen können, um zu zeigen, wir haben eine neue Technologie, wir haben es bei Kunden A, B, C und D im Einsatz. Und deswegen ist die Frage ein bisschen schwierig. Sobald die Industrie, und das ist natürlich die Vorhersage jetzt für kommendes Jahr, Und wir haben so viele oder nicht selbstgemachte Herausforderungen wie Fachkräfte, demografischer Mantel, alles, was man nur über Robotik und Automatisierung stationär und mobil lösen kann. Und wenn das anspringt, ich glaube, dann wird es ein Battle auf Technologie-Know-how sein. Welche Technologie ist die beste? Oder für welches Marktsegment und welche Nische habe ich welchen Nischenanbieter oder Spezialisten? Aber ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre wird spannend werden, um auf deine Frage zurückzukommen, was der Zeithorizont ist. Ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre, das wird das sein, wo sich etablieren wird, wer wird vorne mitspielen und über KI, welche neuen Enabler gibt es womöglich, um das noch zu untermauern. Also das haben viele noch gar nicht im Kopf oder wenn sie es im Kopf haben, noch nicht ins Produkt umgesetzt. Und ich glaube, da passiert noch eine ganze Menge.
Okay, sind wir mal gespannt. Ja, vor allem in dem Zeitraum entwickelt sich ja dann auch Asien, speziell Absolut. China auch weiter. Also das, da müssen wir uns schon warm anziehen, jetzt auch als deutsche Technologieunternehmen, jetzt mal in diese Rolle reinschlüpfe. Ja.
Absolut.
Zum Abschluss eine letzte Frage, jetzt nochmal hin zur Zielgruppe gesprochen, auch auf das Podcast. Also wenn jetzt jemand hier verantwortlich ist für eine Produktion, für die Logistik in der Fabrik, was ist so ein Tipp, den du zum Abschluss noch mitgeben möchtest, gerade in der aktuellen Zeit?
Mein Tipp wäre, Leute, seid mutig, investiert in einfache Prozesse und schaut euch vorher die Prozesse genau an, damit ihr wirtschaftlich einen ROI unter 2 Jahren habt. Also ich glaube, wir haben die Technologien, uns fehlt es ein bisschen am Mut und am Mut fehlt es uns nur deswegen, weil wir vielleicht die falschen Prozesse haben, die wir nicht richtig rechnen. Und am Ende wird es sein, dass wir uns selber wegrationalisieren oder wir gehen vermeintlich in Low-Cost-Ländern, weil es dort günstiger ist. Aber die Roboterstunde kostet überall dasselbe. Und lieber die Standardsicherheit in Deutschland aufbauen, einfache Prozesse, einfache Automatisierung und investiert. Denn wenn ihr morgen die Mitarbeiter nicht habt, dann stellt sich die Frage nämlich gar nicht mehr, ob man noch produzieren kann, weil der Mitarbeiter nicht da ist. Und den Roboter, der es machen könnte, habt ihr nicht integriert. Also das wäre meine Empfehlung. Einfache Prozesse, einfache Amortisierung, Technologie dafür ist in Deutschland tollste vorhanden.
Super. Vielen, vielen Dank dir, Helmut. Vielen Dank auch nochmal für dieses Schlussstatement und für deinen Einblick in die Branche.
Super. Ich sage danke für das Gespräch und ich freue mich, von dem einen oder anderen vielleicht im Nachgang zu hören und euch zu helfen. Dankeschön.
Super. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.